Die DHV-News vom 8. April 2022. Karl, sein Ministerium hat sich bewegt. DHV, wichtige Eckpunkte für die Cannabis-Legalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Nächste Woche gibt es keine News, das schon mal vorweg. Nicht, dass nächste Woche wieder Tausende von Leuten da Freitagnachmittags da sitzen, völlig verzweifeln. Nächste Woche haben wir keine News, kommt ab und zu mal vor wegen Urlaub und so weiter. Diesmal ist nicht mein Urlaub, jetzt könnt ihr ewig raten, aber ich will hier auch nicht zu viel persönliche Daten preisgeben. Also nächste Woche keine News. Und für alle, die tatsächlich immer da warten und an den Fingernägeln knabbern, wenn um 20 nach 4 noch keine News hochgeladen sind, wir haben da ab und zu jetzt mal ein bisschen Verspätung. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass wir das Timing ein bisschen verändert haben hier bei der Produktion. Das hat den Nachteil, dass wir später drehen und dadurch auch nicht immer rechtzeitig fertig sind, aber dafür besser recherchiert, ich hier ankomme sozusagen, besser vorbereitet und im Zweifelsfall ein paar interessante Nachrichten dabei sind, die ihr sonst nicht gekriegt hättet hier. Also es kann schon mal sein, dass ein Ticken später wird, nicht wundern. Dann noch ein Hinweis auf einen Livestream am 20.04., weil ja eben die nächste Ausgabe hier nicht stattfindet. Sind wir schon am 420 Day vorbei, wenn die nächsten News hier erscheinen. Und da feiern wir mit einem Livestream 20 Jahre DHV. Nämlich im April vor 20 Jahren ist der DHV gegründet worden. Ich unmittelbar danach dazugekommen und seitdem hier zugange sozusagen. Und dafür machen wir einen Livestream, ein bisschen ein paar Rückblicke, ein paar TV-Schnipsel von damals und so. Guck mal rein, ein Stündchen machen wir von 19 bis 20 Uhr am 420 Day, 20.04. Und danach ist noch eine Live-Sendung der Jusos. Ja, da haben wir mit denen abgesprochen, okay, die machen wir später, dafür machen wir pünktlich Schluss. Und dann können wir alle zusammen bei den Jusos weiter gucken. Außerdem der letzte Aufruf hier jetzt zur 420 Day Demo am 20.04. in Berlin mit vielen Künstlern, die Musik machen und Richter Müller und dem Smoke-In mit Attrappen vor der SPD-Zentrale oder so ähnlich. Jedenfalls auch Demo vor der SPD-Zentrale um 20 nach 4. Da steht Zündung im Programm. Und dann nochmal der Hinweis auf die Global Marihuana Marsch Demos, der für die Leute, denen halt Berlin auch weit weg ist, jetzt da mitten in der Woche und so. Am Anfang Mai, am 7. Mai genau genommen, sind die meisten Demos, sind in etlichen deutschen Städten Aktionen, ja, wo ihr herzlich willkommen seid, wo ihr hingehen müsst, genau genommen, ja, um die Legalisierung durchzusetzen. Weil wenn da keiner hingeht, ist halt keiner da und das ist blöd. Insofern geht dahin, ihr könnt euch erkundigen, wo Demos sind, auf gmm-deutschland.de. Da stehen noch nicht ganz alle drauf, ein paar Nachzügler gibt es, glaube ich, noch, aber ihr findet auch schon etliche Städte, die fertig angemeldet sind. Letzte Vorbemerkung, wir haben ein Treffen gehabt gestern mit Atesh Gürpina von den Linken, Bundestagsfraktion, drogenpolitischer Sprecher. Damit haben wir alle vier einigermaßen mehr oder weniger cannabisfreundlichen Parteien, legalize-freundlichen Parteien im Bundestag durch. Ja, kennengelernt wieder die neuen Leute, die da jetzt sitzen und zuständig sind und eben auch die Alten nochmal getroffen. Und ja, jetzt geht es eben in die nächsten Runden sozusagen und die tiefe vertiefenden Gespräche. Kennenlernerei ist erledigt und auch Atesh Gürpina können wir euch hoffentlich hier demnächst mit einem Interview im Kanal nochmal allen vorstellen. So, Karl, sein Ministerium hat sich bewegt. Genau, nach unserer Aktion mit Hashtag Karl am Zug, ihr erinnert euch vielleicht, in den letzten Ausgaben habe ich davon berichtet. Viele von euch haben sich ja mitgemacht auch. Wir hatten halt das Problem, dass wir keine Bewegung im Gesundheitsministerium gesehen haben. Das Ministerium ist ja zuständig für die Legalisierung. Und eben in der Rechtsabteilung hatten wir den Eindruck, passiert nicht viel. Jetzt sind Stellen ausgeschrieben worden im Gesundheitsministerium. Eine davon als persönlicher Referent für Burkhard Blinert, ganz offensichtlich Drogenpolitik. Aber das war gar nicht unser Anliegen, weil Blinert ja seine Arbeit, seinen Job macht. Ja, so politische Koordination, Diskussion, wie legalisiert werden soll, macht er ja, redet mit Presse und so weiter. Wenn auch noch nicht so arg detailliert, ja, aber ich meine, er ist auf jeden Fall dabei. Und die anderen Abteilungen sind interessant und da gibt es auch jetzt Ausschreibungen. Und zwar eine insbesondere, die sich befasst mit der internationalen Koordination der Drogenpolitik sozusagen, weil man hört ja jetzt auch immer, das ist problematisch mit Europarecht, wir müssen das mit den anderen irgendwie verhandeln und so weiter. Und jetzt stellt das BMG halt jemand ein, der dafür zuständig ist. Ja, also insofern ein bisschen Bewegung sieht man da jetzt endlich nach unserer ganzen Protestiererei. Ob das jetzt tatsächlich eine Reaktion ist auf unsere Aktion, ja, Karl am Zug und so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber immerhin, man sieht auf jeden Fall ein erstes Anzeichen, dass das Gesundheitsministerium auch außerhalb der Blinert-Abteilung da jetzt mal aktiv wird, Leute einstellt, ja, dann kann man auch davon ausgehen, dass da mal was passiert. Außerdem sucht das Ministerium auch mehrere Volljuristen, ja, auch die könnten eine Rolle spielen, auch wenn in den Ausschreibungen jetzt nicht direkt was von Cannabis- und Drogenpolitik die Rede ist. Aber ja, wenn da einmal Beamte da sitzen, ja, dann bleiben die auch da sitzen. Da kann man nicht wieder rausschmeißen, wenn Cannabis legalisiert ist. Die müssen noch was anderes können. Insofern ist das ein bisschen allgemeiner mit den Ausschreibungen. Könnte aber trotzdem relevant sein. So, und jetzt zum nächsten Punkt, zum größten Punkt, zu dem Punkt. Die Eckpunkte, das ist das Wichtigste, was wir diesen Monat gemacht haben, machen werden, wie auch immer. Unsere Eckpunkte sind online, unsere Vorschläge, wie die Legalisierung von Cannabis aussehen sollte. Ich habe euch ja hier auch in den News schon immer wieder gefragt, seit die Ampel da am Regieren ist sozusagen und klar ist, sie wollen legalisieren, nach allen möglichen Details, ja, wie ihr darüber so denkt, wie die Ausbildung von Cannabis-Fachverkäufern aussehen sollte, nachdem Justizminister Buschmann gesagt hat, die sollten Süchtige erkennen und dann irgendwie handeln. Wir haben über THC-Obergrenzen hier gequatscht und ihr habt kommentiert oder ob Apotheken als Verkaufsstellen das Richtige ist. Sind, ja, oder ob wir uns nur auf Fachgeschäfte beziehen sollten oder ob das Gemüse ist im Supermarkt so gut aufgehoben. Oder hier der Livestream mit Vince und seiner Grower-Community, wo wir die ganzen Details besprochen haben, wie man den Anbau, Eigenanbau regulieren könnte. All das ist eben sind Aspekte, die in unseren Eckpunkten jetzt vorgestellt werden, wie wir uns das vorstellen. Die wichtigsten Eckpfeiler waren ja eh immer schon klar, stehen auch schon seit Monaten auf unserer Seite. Eine schnelle Entkriminalisierung, sowieso das Thema jetzt im Moment erstmal von Anfang. Führerschein, Eigenanbau und Amnestie. Ne, das sind so die Punkte, wo wir von vornherein gesagt haben, klar, da muss was passieren. Aber jetzt eben die ganzen vielen Details, die auch wichtig sind, insbesondere für Konsumenten. Sowas wie, welche Angaben müssen auf den Verpackungen drauf sein, ja, damit man da als Konsument auch vernünftig was mit anfangen kann. Oder was muss bei der angekündigten Evaluierung beachtet werden? Die Auswirkungen der Legalisierung nach 4 Jahren steht ja im Koalitionsvertrag, ne, dass das untersucht werden soll. Auch dazu haben wir ein bisschen was geschrieben, Vorschläge gemacht. Viele dieser Fragen haben wir klar beantwortet. Manches haben wir aber auch ganz bewusst offen gelassen für die kommende Diskussion. Da wollen wir nämlich Feedback von euch haben. Und auf der anderen Seite ist das ganze Papier auch dazu gedacht, Grundlage unserer Lobbyarbeit zu sein. Wir sind ja da jetzt im Gespräch mit den ganzen Politikern und werden wahrscheinlich kaum Anhörungen kommen, wo wir mit dabei sind. Ja, hoffe ich jedenfalls, war ja die letzten Jahre jedenfalls immer so. Wir werden uns da einbringen und wir verstehen uns eben als Interessenvertretung von Cannabiskonsumenten und privaten Legalisierungsbefürwortern. Und insofern ist natürlich jetzt auch euer konstruktives Feedback ausdrücklich gewünscht. Ja, ist wichtig, was ihr davon haltet, von unseren Vorschlägen. Und wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das Ganze nochmal sich verändert, dieses Eckpunktepapier, dass es präziser wird, mehr Details dazukommen. Ja, wenn ihr noch Sachen habt, wo ihr sagt, da muss aber unbedingt da dritt rein. Ja, die ersten Impulse in die Richtung haben wir schon. Also die erste Überarbeitung wird auf jeden Fall nicht ewig auf sich warten lassen. Und wenn ihr da wirklich konstruktiv was Ernsthaftes dazu beitragen wollt, ja, was wirklich auf jeden Fall beachtet werden soll, dann macht ihr den Kommentar am besten auch auf unserer Homepage handverband.de direkt unter dem Eckpunktepapier, damit das eben nicht unter tausenden Kommentaren verloren geht. Ansonsten natürlich gerne auch zusätzlich hier rein oder nur hier, wenn das jetzt nur irgendwie so, wenn er sagt, komm, da denkt ihr eh dran oder was weiß ich. Außerdem sind diese Eckpunkte die Grundlage des Programms der kommenden Cannabis-Normalkonferenz, die wir vorhaben. Wir haben ja jetzt ein paar Jahre Pause gehabt. 2017, 18 haben wir schon mal eine Konferenz gemacht, Cannabis-Normalkonferenz. Und da geht es diesmal ausschließlich um diese ganzen Details der Legalisierung und darum, eure Meinung abzufragen. Also noch weniger als sonst wird das jetzt nur so vortragsbasiert sein. Wir haben Fragestunden haben wir immer schon danach gehabt, aber diesmal hat das hauptsächlich den Sinn, eure Meinung zu diesen ganzen Punkten zu erfragen, darüber zu diskutieren. Das wird also mehr auch Richtung moderierte Diskussion gehen mit euch. Und das ist eine einmalige Gelegenheit, kann ich nur sagen. Ja, sowas gibt es sonst nicht, das macht sonst keiner. Ja, und auch selbst wir machen das wahrscheinlich nur jetzt einmal. Jedenfalls hoffentlich, ja, wenn das jetzt alles so klappt mit dem Zeitplan Richtung Legalisierung, dann brauchen wir das nächstes Jahr nicht mehr. Dann sind wir ja schon fast fertig sozusagen mit den Grundlagen des Gesetzes. Also einmalige Gelegenheit, kommt vorbei, hört euch die Diskussionen an, ja, oder wenn ihr bestimmte Sachen habt, die euch wichtig sind, bringt die dann da ein und dann könnt ihr eben auch gleichzeitig noch ein paar Gleichgesinnte treffen und mitdiskutieren. Ticketverkauf ist angelaufen, ja, Programm steht noch nicht auf der Seite, das machen wir jetzt nach und nach auf Grundlage dieser Eckpunkte, holen euch ein paar Celebrities dazu, ja, werden ein Haufen Fachleute auch da sitzen, die Plan vom Thema haben. Jedenfalls könnt ihr euch die Tickets schon sichern und ich bin auch sicher, dass viele, die auf den Konferenzen 2017, 18 dabei waren, die wissen, wie das läuft, die Tickets blind kaufen, auch ohne Programm, ja, die sagen, also, das wird sowieso wieder super interessant. Ja, ansonsten müsst ihr noch ein bisschen warten, aber Early-Bird-Preise laufen auch noch ein bisschen, ja. Nur haben wir natürlich keine 1000 Plätze auf der Konferenz frei, von daher vielleicht sogar irgendwann ausverkauft, ja, werden wir mal sehen. Und feiern tun wir natürlich auch, ja, weil feiern ist sowieso immer gut, ja, das hat ja nichts, das ist gesund. Außerdem eben 20 Jahre DHV schreiben wir noch ein bisschen über den Eingang, ja, dann feiern wir das auch gleich noch mit. Wunderbar, Feierei Samstagabend. Für Freitagabend auf der Konferenz haben wir schon einen Programmpunkt auf fest, nämlich die traditionelle Diskussionsrunde mit den drogenpolitischen Sprechern im Bundestag. Die haben auch schon, die Ampelleute haben schon alle zugesagt, die kommen Freitagabend 20 Uhr, dann noch ein kleiner Empfang. Nur nicht so lang, weil Samstag brauchen wir ja euren Kopf noch. Also guckt auf cannabisnormal.de und besorgt euch schon mal eure Tickets. Dann sind wir überrascht worden diese Woche von der polizeilichen Kriminalstatistik. Da werden wir immer überrascht. Ja, da gibt es ja auch kein konkretes Datum, wo das immer veröffentlicht wird, sondern das kommt halt, irgendwann kommt die Nachricht und dann ist hier Hektik angesagt und braucht man einen Artikel dazu. Weil einmal im Jahr sind diese Daten eben genau dieser Gradmesser für die Frage, wie hoch der Verfolgungsdruck der Polizei gegenüber Cannabis und Cannabiskonsumenten so ist, weil es handelt sich um Kontrolldelikte, das wird nicht angezeigt, ja, das heißt jetzt auch nicht, dass unbedingt mehr gekifft wird oder so, wenn da die Zahlen steigen, sondern dass die Polizei mehr kontrolliert hat und mehr die Leute gejagt hat, weil da es gibt keine Anzeigen dazu in der Regel, ja, weil niemand geschädigt wird von Kauf und Verkauf von Cannabis, von daher muss die Polizei sich die Täter, ja, Straftäter aktiv suchen, also Repressionsgradmesser. Und seit vielen Jahren sind dabei schlechte Nachrichten rausgekommen, wenn wir dann diesen Artikel geschrieben haben, weil die Zahlen ständig gestiegen sind. Immer neue Rekorde, jedes Jahr ein neuer Rekord. Und über 80% der Verfahren richten sich gegen einfache Konsumenten, also jetzt nicht Dealer oder so. Ja? Alles, was mit Besitz, Einfuhr geringer Mengen, Anbau geringer Mengen und so weiter zu tun hat, wo kein Handel im Spiel ist. Einfache Konsumenten, über 80%. Das hat uns zum Beispiel auch inspiriert zu unserem Spot hier, den wir meistens zwischen den News hier schon gesehen. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen einen Cannabiskonsumenten eröffnet. Und das sind halt wirklich gewaltige Zahlen. Da sind wir auch im internationalen Vergleich schon mächtig repressiv unterwegs. Und deswegen sind wir eben auch so sehr dafür, die Konsumenten schnell zu entkriminalisieren. Wenn jetzt jahrelang noch über die Details der Legalisierung gestritten wird, ja, damit man da diese Hunderttausenden von Fällen schon mal los ist. Dieses Jahr haben wir was Positiveres zu vermelden, nämlich einen Rückgang. Zum ersten Mal seit 11 Jahren ist die Zahl der Strafverfahren in Deutschland im Zusammenhang mit Cannabis gesunken. Und es gibt jetzt insgesamt noch 222.108 von denen, Strafverfahren wegen Cannabis. Immer noch viel zu viele, aber 2,7% weniger als im Vorjahr. Und die Zahl der konsumbezogenen Strafverfahren ist noch deutlicher gesunken, um 3,9% auf 181.000. Und der Anteil der Konsumenten ist dadurch natürlich dann, hat sich auch verändert. Das sind jetzt nicht mehr knapp 83% wie 2020 noch, sondern waren 2021 dann nur noch 81%, auch immer noch viel zu viel. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass diese ganzen Zahlen aus Pandemiezeiten stammen. Also auch beim 2020er Rekord war die Kurve schon was abgeflacht, ging zwar noch bergauf, aber nicht mehr so stark wie in den Jahren davor. Aber das war eben auch Lockdown, die Polizei musste irgendwelche Leute anquatschen, die trotz Lockdown rumgelaufen sind oder ohne Maske im Park rumsitzen, hatten die einfach was zu tun. Manchmal haben sie dabei vielleicht auch gerade dabei Kiffer aufgegriffen im Park oder was. Aber man weiß halt nicht, wie sich diese Effekte auswirken, ob das jetzt wirklich dauerhaft bleibt und wir hier eine Trendumkehr sehen bei der Verfolgung der Konsumenten oder ja, ob das einfach ein Corona-Effekt ist. Natürlich dürfte jetzt zunehmend auch die ganze politische Legalize-Debatte irgendwie Einfluss darauf haben, ja, auf die Motivation der Polizei. Da kommen wir zum Thema CBD nochmal. Ich habe ja letzte Woche hier berichtet von den beiden Urteilen, ein glatter Freispruch in Berlin, wo die Richter gesagt haben, CBD-Blüten sind legal, kann man sich nicht mit berauschen und damit auch dem BGH gewissermaßen widersprochen hat. Aber eine Verfahrenseinstellung gegen Geldzahlung im Fall von Toby Peach von Hanfnah, also ein ganz anderes Urteil, und da sind jetzt mehr Details bekannt geworden und eins davon möchte ich euch hier mal vorstellen, weil ich das noch nie gemacht habe hier in den News, da war das noch nie Thema, nämlich Hanfnah hatte auch CBD-Hasch im Sortiment, also nicht nur Blüten, sondern auch Haschisch, das aus THC-armen, aber CBD-reichen Blüten produziert worden ist. Damit kann man sich genauso wenig berauschen, ja, aber das ist trotzdem ein wichtiger Unterschied. Schauen wir also mal in Anlage 1, Betäubungsmittelgesetz. Cannabis ist grundsätzlich verboten. Alles, was in Anlage 1 steht, ist verboten. Das ist der Sinn von Anlage 1. Und da sind dann unter dem Stichwort Cannabis die Ausnahmen für Nutzern von bis zu 0,2% THC enthalten. Und das ist ein bisschen unklar formuliert und praktisch diese Formulierung in Anlage 1 ist Gegenstand sämtlicher Gerichtsverfahren wegen CBD-Blüten, wo es eben um Verstoß gegen BTMG geht, ja, insbesondere um die Frage, ob man sich damit berauschen kann oder nicht. Aber genau genommen gibt es zwei Einträge auf dieser Liste mit Bezug auf Cannabis. Der erste bezieht sich auf Hanfblüten und Pflanzenteile. Da sind die Ausnahmen für Nutzern eingefügt. Der zweite Eintrag in der Liste bezieht sich nochmal zusätzlich ganz konkret auf Haschisch, das eben mit diesem Eintrag auf die Liste auch verboten ist. Also das abgesonderte Harz der Pflanze schreiben die da rein. Und da ist keine Ausnahme für Nutzern vorgesehen. Das heißt, dieses ganze Thema, was Graubereich ist noch irgendwie oder Gerichte auch unterschiedlich interpretieren, bezieht sich nur auf die Blüten, nicht aber auf CBD-Hasch. Das ist ziemlich eindeutig illegal nach aktueller Rechtslage. Und ja, bei den Blüten kann man sich offensichtlich drüber streiten. Da sind sich die Gerichte ja selber nicht einig. Sinn macht die Verfolgung bei beiden Produkten nicht. Man kann sich mit beiden nicht berauschen. Ja, BTMG sollte da überhaupt nichts mit Nutzern zu tun haben. Das hat da nichts verloren. Aber im Moment ist eben so die Rechtslage. Dann werfen wir noch einen Blick in die Niederlande. Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel daran, dass die einen Modellversuch machen wollten, ein kommunales Modellprojekt, so wie hier auch diskutiert wird, aber mit einem anderen Fokus. Die Niederlande haben ja die Coffeeshops schon, aber keine legale Versorgung. Denn man weiß nicht, wo kommt das Zeug her. Ist genauso Krimi wie bei uns, Import, Großhandel und so weiter, halt völlig unreguliert. Und die wollten ja jetzt mal einen Versuch starten, dass in bestimmten Städten angebaut wird, legal, mit Lizenz und allem drum und dran. Und das dann in den Coffeeshops vertickt wird, was da produziert wird. Ja, und das dauert halt ewig. Ne? Also bis jetzt ist da nichts mit Modell, da ist nichts losgegangen. Und das war ursprünglich auch schon für 2020 geplant. Da sollte es schon losgehen mit dem Verkauf von den Blüten. Aber das wurde mehrfach verschoben und jetzt aktuell nochmal, ganz aktuell ein neuer Verschub sozusagen, den die Regierung da ankündigt. Und jetzt wird angepeilt, das zweite Quartal 2023 soll es dann losgehen. Es gibt wohl Schwierigkeiten, da die Grower zu finden und die große Bandbreite an Sorten da irgendwie rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und so. Das dauert ewig und das ist interessant, vor allen Dingen für diejenigen, die immer hier unter mich schreiben hier, dass überall wo anders das alles ganz schnell geht mit den Liberalisierungen bei Cannabis und in Deutschland dauert das alles ewig und wir sind eine Bananenrepublik und so weiter. Das stimmt nicht ganz, ja. In anderen Ländern dauert das auch manchmal ewig. Und das Gleiche gilt auch für die USA. Auch da geht es quälend langsam vorwärts und da haben viele auch gedacht, nachdem dann die Demokraten das Land enttrumpft hatten, dass da jetzt irgendwie schnell vorwärts geht mit Legalisierung auf Bundesebene auch, nicht nur in einzelnen Staaten. Und bisher ist da aber im Prinzip nichts passiert. Und jetzt hat diese Woche das US-Haus, also eine von zwei Parlamentskammern, wir haben ja auch zwei hier in Deutschland, eine davon hat jetzt die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Aber nicht zum ersten Mal. Die haben schon mal die Legalisierung von Cannabis beschlossen und zwar mit genau demselben Text, mehr oder weniger, den sogenannten MORE Act. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, was da jetzt genau drin steht. Ja, das macht die Sache ja unnötig kompliziert, weil damals ist dieses Gesetz im Senat, dann der anderen Kammer, versandet, wo die Republikaner klar dominiert hatten damals. Ja, die haben das einfach gar nicht angepackt, das Thema, und liegen lassen, und dann war das. Auch diesmal sind die Aussichten nicht besonders groß, dass dieses flott im Senat durchgeht. Da haben sich zwar die Mehrheiten ein bisschen geändert, die Demokraten stehen halt stärker da, aber so ein bisschen wackelig ist das schon. Ja, die müssen schon irgendwie gucken, dass alle am Start sind. Das ist nicht so einfach, und außerdem wollen die Demokraten da im Senat eigentlich lieber ein eigenes, richtiges, ausführliches Legalisierungsgesetz machen, weil das andere, was jetzt da vom Haus beschlossen worden ist, überlässt erstmal den Staat noch viel an Detailregelungen, wie die das halt selber machen wollen. Also das zieht sich da auch wie Kaugummi irgendwie und man weiß nicht, wohin das führt. Jedenfalls ist es nicht so, wie manche vielleicht jetzt nach den Überschriften die Woche wieder gedacht haben, dass USA jetzt fertig sind mit Cannabis-Legalisierung. Das ist nicht der Fall, das dauert noch, leider. Die sind jetzt einfach formal gesehen auf jeden Fall einfach wieder da, wo sie 2020 schon mal waren. Überall auf der Welt ist das Thema zäh, nicht nur in Deutschland. Aber wenn ich gerade mal in den USA bin und Deutschland gesagt habe, ja, da erzähle ich noch ein paar Sachen, weil da sind noch ein paar andere Themen am Laufen, die auch für Deutschland und unsere Detaildebatte hier relevant sind. Und da komme ich zuerst mal zu diesen Midterm-Wahlen im November. Die haben ja immer zwei Wahlen, einmal Präsident und einmal halt Parlament und so. Und in dem Zusammenhang finden immer Volksabstimmungen statt. Die haben ja direkte Demokratie mit Volksabstimmungen in vielen US-Staaten jedenfalls, nicht in allen. Was wir in Deutschland nicht haben, ja, bevor wieder alle schreiben, warum machen wir nicht mal eine Volksabstimmung? Ja, geht nicht in Deutschland, jedenfalls nicht auf Bundesebene. Aber in den USA. So, jetzt kann man davon ausgehen, dass die legalisierte Weltbevölkerung steigen wird noch dieses Jahr. Und wo genau, in welchen US-Staaten so eine Abstimmung stattfinden wird, da kämpfen halt gerade die Aktivisten drum, sammeln Unterschriften und so weiter. In Maryland hat jetzt das Parlament selbst entschieden, eine Volksabstimmung zu machen, ohne dass jetzt die Leute dafür stundenlang, tagelang Unterschriften sammeln müssen, sondern die sagen einfach, komm, stellen wir zur Abstimmung die Legalisierung von Cannabis. Und worauf ich jetzt raus will, wenn die das annehmen, was sehr wahrscheinlich ist, weil hohe, gute Umfragewerte, dann wird schnell entkriminalisiert. Die Konsumenten, nicht sofort in dem Fall, wie auch manchmal, sondern ganz klar festgelegt am Anfang Juli 2023, also 7 Monate später ungefähr, wird dann der Besitz von 1,5 Unzen Cannabis legal sein. Das ist ein bisschen über 40 Gramm. Da darf man damit rumlaufen schon mal. Und die Details der Legalisierung, wie bei uns, ja, ist klar, braucht mehr Zeit. Ne? Das kommt dann später, bis dann irgendwann mal die Shops aufmachen. Das ist klar, das geht nicht so schnell. Aber dann lässt man schon mal die Leute in Ruhe. Und das ist absolut logisch. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, da diese ganzen Strafverfahren weiter zu machen. Die Amerikaner machen das regelmäßig so andauernd. Wenn ich da höre, wie der nächste Staat legalisiert, erstmal Konsumenten in Ruhe lassen und dann in Ruhe gucken, was man mit den Shops macht. Ja, das muss so. Ja? Aber in Deutschland irgendwie haben sie das noch nicht kapiert. Nächster Punkt, die Polizeigewerkschaften in Deutschland, die schüren ja immer die Angst, dass der legale Markt den Schwarzmarkt nicht verdrängen wird. Ja, und dass der dann bestehen bleibt und die ganzen Kriminellen dann weiter kriminell sind und irgendwie ihr Geschäft da einfach weitermachen, weil in den legalen Läden keiner ist, weil da viel zu teuer ist, da sind ja Steuern drauf, sagen die, ne, das kann gar nicht konkurrieren mit dem Schwarzmarkt. Und dann bringt das alles nichts, meinen die. Wobei sie da völlig bei ausblenden oder einfach verschweigen, dass natürlich im illegalen Markt die Gewinnmargen viel größer sind, ja, und dass man da ein bisschen Luft zum Besteuern hat, weil das bei normalen Händlern eben nicht so hohe Gewinnmargen sind. Aber das nur nebenbei. Wir haben jetzt nämlich konkrete Zahlen, wo wir hingucken können. Wir brauchen da gar nicht rumspekulieren. Denn da haben sich Forscher angeguckt, wie sich das entwickelt hat in den US-Staaten, die legalisiert haben, im Vergleich zu denen, die nicht legalisiert haben. Also Shops zum Verkauf von Cannabis oder keine Shops. Und tatsächlich, am Anfang waren die Preise erstmal was hoch, ne, weil die mussten ja erstmal die Produktion irgendwie an den Start kriegen und richtig ausreichend viel produzieren, um die Nachfrage zu decken. Man kann ja auch nach wie vor zwischen den US-Staaten nicht handeln, sondern musste Insellösungen da veranstalten. Aber das hat sich immer schnell eingepegelt, die Produktion ist dann angelaufen und die Preise sind gesunken. Zwar auch auf dem Schwarzmarkt tatsächlich, der Schwarzmarkt hat reagiert, die Preise auch was gesenkt, aber der legale Handel konnte da mithalten, hat da auch was gesenkt. Und unterm Strich kaufen jetzt über 80% der Leute oder über 80% des Cannabis auf dem Markt wird in diesen Staaten legal verkauft, nicht auf dem Schwarzmarkt. Ja? Und da, wo das schon länger der Fall ist, also speziell auch Colorado und Washington State, das waren die ersten US-Staaten, die die Shops eröffnet haben, da haben wir mittlerweile 90% des Marktes, der über diese Shops läuft und nicht über den Schwarzmarkt. Also die deutschen Polizeigewerkschaften müssen sich da ein anderes Horrormärchen über die Legalisierung aus den Fingern saugen. Ja, das hier taugt nicht einfach, das ist Unsinn. Der Schwarzmarkt wird verdrängt. Ja, und das mit dem Preiskampf ist auch kein Problem. Und mein letztes US-Thema befasst sich mit der Frage Amnestie. Das haben wir ja auch in Deutschland eingebracht hier als Forderung, nachdem wir eben da auch gesehen haben, die machen das regelmäßig in Amerika so, dass die Fälle einfach aus den Akten gelöscht werden, wenn die nach aktueller Rechtslage dann neuerdings legal sind. Und da haben wir zwei sehr unterschiedliche Nachrichten von überm Teich. Eine aus den USA, eine aus Kanada. In Kanada gibt es nämlich auch so eine Amnestieregelung. Aber da muss man das selber beantragen. Das wird nicht irgendwie automatisch gemacht, sondern man muss da auch eine Gebühr zahlen. Ja, dann checken, wie ist denn überhaupt mein Aktenstatus. Und wenn dann da so ein Fall dabei ist, dann wird das eben gelöscht. Ganz anders in Cleveland, im US-Staat Ohio. Da in der Stadt wird gerade diskutiert, alleine nur in der einen Stadt 4000 Fälle automatisch aus den Akten zu entfernen. In Kanada insgesamt seit der Legalisierung, jetzt seit 3 Jahren, waren nur 500 Fälle überhaupt, die das mit dem Antragsverfahren gemacht haben und so weiter. Ja? Und das, Cleveland sagt jetzt, naja, 8-mal so viele Fälle machen wir automatisch da weg. Ja, das ist schon ein erstaunlicher Unterschied und da darf man gespannt sein, wie das in Deutschland dann läuft, wenn wir das durchkriegen mit der Amnestie. Und am Ende wird wahrscheinlich ganz einfach die praktische Frage entscheiden, wie ist die Digitalisierung fortgeschritten? Ja, in den Behörden kann man das überhaupt einfach so rausfinden, wer da betroffen ist und wer nicht. Ich fürchte in Deutschland nicht. Ja, da muss man irgendwelche Papierberge wälzen und das wird kompliziert. Kommen wir zu den Terminen oder sagen wir mal zur Ortsgruppenabteilung hier. Ja, da habe ich nämlich auch noch zwei Vorgruppen, bevor es losgeht mit den Terminen. Nämlich erstens der Hinweis, dass die Ortsgruppe in Braunschweig derzeit für einen interaktiven Infostand Leute sucht, die per Audiodatei ihre Meinung oder ihre Erfahrung mit Repression und Cannabis irgendwie denen aufsprechen. Die spielen das dann ab am Stand und dann ist der multimedial. Großartig, ja? Multimedialer DHV-Infostand, habe ich noch nicht gehört. Macht da mit, schreibt denen eure oder quatscht denen eure Erfahrung aufs Band und schickt denen das. Link dazu in der Videobeschreibung unter Termine. Ebenso ein Link zu einem Interview mit Stefan Ostermann. Der ist nämlich gerade dabei, eine DHV-Ortsgruppe in Thüringen, für das ganze Bundesland gleich eine Ortsgruppe, aufzubauen. Da gibt es bisher keine. Und ja, schönes Interview, schönes Thüringen. Wenn ihr Thüringer Legalizer seid, geht zum Hanfverband. Das ganze Bundesland ist Ortsgruppe. Ihr könnt also jetzt sofort mitspielen. Und online geht's los mit der Gründungsversammlung, die gleich in den Terminen kommt. Wir haben hier Oldenburg, ein offenes Online-Treffen am 10. April. Dann kommt schon das Gründungstreffen in Thüringen, Dienstag, 12. April. Hamburg, DHV-Stammtisch, 14. April, donnerstags. Samstag, 16. April, Darmstadt trifft sich die Ortsgruppe. In Oldenburg, 17. April, Online-Hanfschnack, sonntags. Dann Dienstag, Heidelberg, 19. offener Hanftisch der Ortsgruppe. Genauso, selbes Datum, 19. in Hamburg, Klönschnack. Dann haben wir 20.04. Erstmal die Demo in Berlin. Also habe ich ja am Anfang schon erzählt, ja, kommt nach Berlin und stellt euch vor die SPD-Zentrale und so. Und wir haben den Livestream. Abends dann ab 19 Uhr eine Stunde mit mir und der Vergangenheit des Hanfverbands die letzten 20 Jahre. Und in Braunschweig gibt es noch einen Infostand am 20.04. Dann geht es weiter, Oldenburg, 24.04. Offenes Online-Treffen der Ortsgruppe. Dann nochmal Oldenburg, 26.04. Gleich 2 Tage später noch ein Stammtisch der Ortsgruppe. Und Hamburg, da trifft sich die Ortsgruppe am 28. April, donnerstags. Infostände in den nächsten 2 Wochen gibt es auch noch. Regensburg 2-mal, Freiburg 4-mal, leer. Heidelberg, Oldenburg, Halle, überall DHV-Infostände. Wunderbar, geht wieder los. Frühling, DHV auf der Straße, perfekt. Nochmal der Hinweis, in der weiteren Verlängerung dieser Terminliste kommen dann die Global Marijuana Marches Anfang Mai, 7. Mai insbesondere. Guckt auf gmm-deutschland.de und geht auf die Straße. Das war's für heute. Ich wünsche mir, dass ihr dieses Video liked, teilt natürlich auch in sozialen Netzwerken und tralala, ja, reibt es euren Freunden unter die Nase und eurer Oma.
und abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr beglockt werdet, wenn hier neue Videos online gehen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.